Dieser Podcast wird unterstützt von Landesimmobilien Burgenland.
Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Melanie Reidel. Heute widmen wir uns wieder einem Thema unter den Börsenfans von euch und wir schauen einmal weiter in die Ferne. Denn in Asien, sowohl China, Taiwan, Hongkong, Japan, aber auch Indien erleben zunehmendes Interesse von Investorinnen und Investoren. Außerdem sprechen Analystinnen und Analysten teilweise von einer Mega-Aktien-Rallye, nicht zuletzt aufgrund der Konjunktur in China. Aber was steckt wirklich dahinter? Lohnt es sich jetzt vermehrt, Geld in asiatische Firmen zu investieren? Oder etwa in ETFs oder andere Fonds? Dazu habe ich heute einen Gast im Studio, der sich damit gut auskennt. Carsten Röhmheld, er ist Kapitalmarktexperte bei der globalen Investmentgesellschaft Fidelity International. Vielen Dank fürs Kommen.
Guten Morgen, Frau Reil. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Aber nicht zu vergessen, bevor wir uns ins Gespräch stürzen, hier wie immer ein Hinweis zu unserem Podcast. Abonniert uns doch, wenn ihr das noch nicht tut. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcast hört. So könnt ihr die neuesten Folgen ganz schnell finden und sie anhören. Herr Röhmheld, ich habe es anfangs schon erwähnt. Gerade erst haben die Aktienmärkte in China, Japan und Südkorea zum Beispiel kräftig angezogen. Woran liegt das?
Also ganz zuletzt hat eigentlich fast nur China das Geschehen bestimmt, weil dort ein sehr großer Impuls von der Regierung und von den Zentralbanken ausgegangen ist, der besagt, dass man sich doch sehr sorgt um die Konjunktur in China und dass man jetzt bereit ist, größere Schritte zu gehen, um diese Konjunktur zu unterstützen. Insofern hat das viele Anleger ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, Anlegerinnen und Anleger, weil in China das Interesse in letzter Zeit sehr gering war. Man hat, ich würde fast sagen, China fast abgeschrieben für dieses Jahr. Man hat nicht geglaubt, dass die Wachstumsziele, die man sich vorgenommen hat, von rund 5% erreichbar waren. Und die bisherigen Maßnahmen der chinesischen Regierung haben auch nicht unbedingt indiziert, dass sich dort was ändern würde. Und jetzt hat man doch die Initiative ergriffen und einige, die eben sich abgewendet hatten, die untergewichtet sind, die einfach ihr Geld schon vor einiger Zeit abgezogen hatten, mussten jetzt relativ schnell ihre Positionen eindecken. Das haben zumindest einige gemacht, andere warten noch ein bisschen mehr ab. Aber ich sag mal, die Kombination von Maßnahmen, die wir gerade gesehen haben, ist schon so groß, dass man Zutrauen haben kann, dass die Unterstützung dort zu weiterer positiver Stimmung führt.
Also in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stand sogar vor kurzem, es war die beste Woche des Jahrzehnts für Aktien in China. Könnte das jetzt dann so bleiben?
Das ist immer mit diesen besten Wochen so, dass die in der Regel auch mal abgelöst werden von einer Beruhigung, die dann einsetzt. Am Anfang ist immer die Euphorie groß, dann sind wie gesagt einige Leute auf dem falschen Fuß erwischt worden und das kann sich dann auch mal wieder beruhigen. Es hängt jetzt, glaube ich, sehr davon ab, inwieweit die chinesische Regierung und die dortigen Institutionen weitermachen mit dem, was wir gerade gesehen haben. Wenn man die Maßnahmen mal im Detail analysiert, dann ist das vielleicht noch nicht ganz ausreichend. Das ist schon ein großer Schritt. Aber es muss noch von weiteren Maßnahmen unterstützt werden. Und wenn die kommen, glaube ich, dass diese positive Stimmung sich weiter drehen kann. Denn nach wie vor, auch wenn der chinesische Aktienmarkt so gut performt hat, sind die Bewertungen immer noch vergleichsweise niedrig. Es gibt eine Menge Nachholpotenzial. Wir haben jetzt 4, 5 Jahre extrem underperformed gegenüber anderen Aktienmärkten. Und da gibt es schon viel aufzuholen. Insofern, das könnte jetzt schon einen Trend setzen für die nächste Zeit. Aber ich glaube, wir sind gerade dabei, so eine Art Bodenbildung in China zu sehen. Und das dürfte eigentlich eine eher positive Indikation für die Zukunft sein.
Und sehen wir auch bei uns durch diesen Kursboom positive Auswirkungen oder sehen wir gar keine?
Wir sehen diese positiven Auswirkungen, gerade bei uns in Europa, die wir ja vom Export getrieben sind und die wir vom Export abhängig sind. Europa ist zu einem großen Maße natürlich von Exporten nach China abhängig und je besser dort die Konjunktur ist, je besser die Lage dort ist, je besser die Stimmung dort ist, desto besser ist auch die Stimmung an den hiesigen Märkten. Wir merken es allein daran, dieses Jahr in Europa haben wir kaum Wachstum und trotzdem sind die Aktienmärkte auf relativen Höchstständen angelangt. Das hat damit zu tun, dass wir das Geschäft eben nicht in Europa machen, sondern dass wir globale Unternehmen haben, die exportieren und vor allem nach Asien exportieren. Und wenn jetzt in China sich die Stimmung so verbessert, dann muss ich sagen, dürfte das für unsere Exportwerte, also sage ich mal Industriewerte, Luxuswerte, ist ja von China ganz besonders abhängig, auch die französischen Hersteller vor allen Dingen, LVMH und andere. Automobilindustrie Wäre normalerweise auch ein großer Vorteil. Allerdings haben wir da einige Gewinnwarnungen zuletzt gesehen. Deswegen ist im Automobilsektor ein bisschen was anderes im Gange. Aber alle diese Exportindustrien profitieren davon. Und deswegen Leute, die nicht direkt in China investieren wollen oder können, können dies zum Beispiel einfach da über Exportwerte in Europa tun, wo man auch von dem entsprechenden positiven Bild profitiert.
Ich will auch gleich noch näher einsteigen, welche Investitionsmöglichkeiten denn attraktiv sind oder wären. Aber tauchen wir vielleicht noch mal kurz ein darin, was denn jetzt anders ist mit China. Also eine Zeit lang, wie Sie es schon anfangs erwähnt haben, waren Investitionen in China ja eher unattraktiv. Also aufgrund der wirtschaftlichen Lage und der Renditen. Aber warum ist das jetzt anders?
Der größte Unterschied ist, glaube ich, der Immobiliensektor, der ja eigentlich die Misere jetzt mehr oder weniger nach vorne gebracht hat. In China wurde eine große Regulierung eingeführt, sodass der Immobiliensektor massiv beschnitten wurde. Der hat früher zu einem Großteil zum Wachstum in China beigetragen und hat damals Zahlen von 10% plus im Bruttoinlandsprodukt herbeigeführt. Das ist jetzt seit einiger Zeit nicht mehr so, weil dort eine deutliche Abkühlung eingesetzt hat und diese ganze Schuldenpolitik, diese ganze Domino-Geschichte sozusagen eingedampft worden ist. Und jetzt, die Preise sind seit 3-4 Jahren konstant am Fallen. Und dadurch, dass viele Privatanleger in China auch Wohnungen haben und ihre Altersvorsorge in Immobilien haben, ist das natürlich ein Trend, der extrem wichtig ist für China, für die chinesischen Konsumenten. Und wenn die Preise von Wohnungen fallen, dann fällt quasi das Vermögen der Chinesen und deswegen geben sie nichts mehr aus. Sie haben also zuletzt eher eine Art Konsumstreik gemacht, weil sie ihr Geld gespart haben. Und jetzt hat die Regierung gesagt, wir wollen diesen Verfall von Preisen stoppen. Wir wollen versuchen, überschüssige Wohnungen, die nicht verkauft worden sind, teilweise von Lokalregierungen zu kaufen, um die Preise zu stabilisieren. Und sie haben gesagt, dass die Zinsraten für Immobilien geringer werden. Das heißt also, Leute, die sich jetzt neu verschulden für Immobilien, müssen geringere Zinsen zahlen oder die, die schon Schulden haben, müssen ebenfalls geringere Zinsen zahlen und haben deshalb mehr Geld zur Verfügung für den Konsum. Das heißt, dass der Staat hier versucht, den Immobilienverfall aufzuhalten, ist die wichtige Änderung, die jetzt gerade stattfindet. Und ich glaube, damit ändert sich alles in China. Wenn es wirklich gelingt, die Preise bei Immobilien zu stabilisieren, dann wird sich die Stimmung verbessern, der Konsum verbessern, die Unternehmen werden wieder mehr Kredite aufnehmen und damit ist das Bild ein ganz anderes, als es vorher noch war.
Und jetzt für Privatanlegende, was könnte davon Interesse sein? Sie haben es vorhin gerade angesprochen.
Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen die Welt anschaut, wo man anlegen kann, dann haben wir in Westeuropa eine Tendenz dazu, natürlich in Regionen zu investieren, die wir gut kennen. Also hier im Westen, in Europa fühlt man sich wohl, Amerika fühlt man sich wohl, kulturell nah. Und traditionell ist sozusagen der Wunsch oder der Willen, sich in Asien zum Beispiel zu engagieren, schon immer gering gewesen, weil man auch jetzt kein so großes und tiefes Verständnis davon hat. Wir als Fidelity sind schon seit sehr langer Zeit in Asien unterwegs als Investoren. Wir haben vor Ort dort einen großen Teil von Analysten, von Fondsmanagern, von anderen Experten, die uns immer wieder ein deutliches Bild von dem geben, was dort drüben passiert. Und das Bild weicht teilweise auch ein bisschen ab von dem, was man in der Presse so mitbekommt. Und das Wachstum in den nächsten Jahren wird maßgeblich geprägt sein vom asiatischen Kontinent. Wir haben im Westen das Problem, dass wir eigentlich eher eine Wachstumsverlangsamung sehen. Das ist in den USA nur bedingt so gewesen. Die haben in letzter Zeit noch relativ viel investiert und haben deswegen auch ihr Wachstum noch steigern können. Aber da kommt das Wachstum jetzt auch zu einer Verlangsamung. In Europa sind wir sowieso schon am Rande einer Rezession. Und das Wachstum in den nächsten Jahren wird stark von Asien bestimmt. Und da glaube ich, macht es durchaus Sinn, als Anlegerinnen und Anleger sich dort mehr zu engagieren, in Form von Aktienfonds, in Form von gemischten Fonds, in Form von ETFs. Es gibt viele Vehikel, die man dort wählen kann. Und ich würde auch empfehlen, einen eher breiten geografischen Fokus zu haben und sich nicht zu sehr zu spezialisieren auf einzelne Länder, weil dieser gesamte asiatische Kontinent ja auch von diesen neuen Handelsunionen bestimmt wird, die eigentlich das Wachstum in allen Regionen mehr oder weniger stark fördern. Und damit hat man dann eine etwas breitere Möglichkeit, eben an diesem Wachstum zu partizipieren.
Leistbar leben, Burgenland eben. Das Burgenland ist ein Land im Aufschwung. Eine der lebendigsten Regionen Europas, in der ein gesundes Leben und gutes Wohnen für die ganze Familie noch bezahlbar sind. Komm und mach dein Glück im Burgenland.
Lässig leben. Burgenland eben.
Wie risikobehaftet sind solche Investitionen angesichts vielleicht auch geopolitischer Spannungen? Es ist zwar eine wirtschaftlich vielleicht jetzt etwas bessere Lage in Asien, aber trotzdem ändert sich ja gerade viel auf der Welt. Also in den USA wird auch jetzt gewählt und doch sehen wir einige Konflikte auch auf der Welt.
Das ist leider so in der Tat, aber Finanzanlagen unterliegen immer Risiken. Das muss jedem klar sein, dass es keine Rendite gibt ohne Risiko. Und insofern sind die Renditen teilweise höher in solchen Anlageklassen, bei denen die Risiken auch höher sind. Aber grundsätzlich haben Sie einen Punkt angesprochen, der sicherlich uns alle zum Nachdenken bringt und ja das aktuelle Umfeld gut beschreibt. Wir haben geopolitische Risiken, die sehr nah an uns herangerückt sind. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben eine mögliche Eskalation im Mittleren Osten. Und das sind Dinge, die natürlich nicht nur uns als Anlegerinnen und Anleger, sondern auch natürlich die Privatpersonen umtreiben. Aber wenn man sich von solchen Dingen abhalten lassen würde, dann hätte man wahrscheinlich nie einen Grund zu investieren. Diese Dinge sind zwar dramatisch und kurzfristig sehr relevant, aber im längerfristigen Rahmen verschwimmt die Bedeutung. Und auch was die Politik betrifft, hat man in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass kurzfristige Befürchtungen sich dann gar nicht so bewahrheitet haben und die fundamentale Situation eigentlich längerfristig die größte Rolle spielt. Also keine Anlage ohne Risiko. Das heißt, als Anleger muss man sich darüber im Klaren sein, dass vor allem Aktienanlagen natürlich größeren Risiken unterliegen und damit auch größeren Schwankungen. Aber diese Schwankungen beinhalten ja auch wieder dann Chancen. Wenn also Kurse sich beruhigen oder abkühlen oder eine Korrektur kommt, hat man die Möglichkeit, wieder einzusteigen für die mittlere bis längere Frist. Und an der Aktienanlage hat sich langfristig bisher, führte noch kein Weg dran vorbei. Also insofern ist das schon ein Anlagevehikel, was ich sehr empfehlen würde. Und gerade trotz auch der geopolitischen Risiken, die wir gerade aktuell vor uns haben. Weil manchmal ist es tatsächlich auch so, je höher die oder je größer die Zahl an Risiken, die man sich so ausmalt, desto besser waren dann am Schluss die Renditemöglichkeiten. Und in China sieht man es ganz besonders. Die Anlegerinnen und Anleger hatten sich komplett von China abgewendet. Die Kapitalflüsse sind aus dem Land geflossen, die Bewertungen sind spottbillig, obwohl es dort nach wie vor sehr gute und interessante Möglichkeiten gibt. Und dann eben den Mut zu haben, dort einzusteigen, das wird mittel- bis längerfristig dann immer belohnt. Und deswegen sage ich, sollte man sich von solchen Dingen in der längeren Frist nicht abhalten lassen. Aber als Aktienanleger sollte man schon trotz allem einen Anlagehorizont von 5 Jahren plus haben und nicht wöchentlich auf die Kurse schauen, um sich dann vielleicht vor Bedenken wieder zurückzuziehen.
Was auch öfters jetzt im Fokus steht, sind ETF-Fonds in Asien. Was würden Sie jetzt sagen? Soll man sich auch die ETFs genauer anschauen? Soll man Einzelaktien und ETFs in seinem Portfolio jetzt berücksichtigen? Was würden Sie tun?
Also wir sind natürlich ein aktives Haus, was sozusagen beide Möglichkeiten offeriert. Wir haben einerseits Aktienfonds, bei denen die Fondsmanager sehr genau selektieren und nach bestimmten fundamentalen Kriterien die Portfolios zusammenstellen. Das ist unsere Tradition, da kommen wir her und das ist auch ein Segment, das ich sehr gut unterstützen kann. Dann haben wir aber auch ETFs, die für die Anlegerinnen und Anleger eine weitere Möglichkeit bieten, zu partizipieren. Und es gibt noch einen Unterschied zwischen aktiven und passiven ETFs, aber da wollen wir jetzt gar nicht unbedingt näher drauf eingehen.
Dazu hatten wir auch eine Folge. Wenn euch das genauer interessiert, dann hört euch diese doch auch noch gerne an.
Ich glaube, es ist am Ende erstmal für die erste Anlagemöglichkeit nicht so wichtig, welches Vehikel man wählt, sondern dass man sich engagiert. Weil ich glaube, der größte Fehler allgemein ist immer nicht investiert zu sein über die längere Frist. Und wenn man sich in einer Region oder bei einer Anlageklasse mal ein bisschen informiert und dann schaut, wer die besten Anbieter von solchen Anlagen sind, auch über einen längerfristigen Zeitraum, dann kann man sich schon ein sehr gutes Portfolio zusammenstellen. Ich selbst, muss ich ehrlich sagen, habe seit Jahren keine Einzelwerte mehr, weil auch wenn ich sie noch so attraktiv oder gut finde, ich fühle mich in Portfolios und Aktienfonds am wohlsten oder allgemein in Investmentfonds am wohlsten, weil ich weiß, dass da Leute sitzen, die sich jeden Tag mit dem Thema beschäftigen und die Anlagen jeden Tag so zusammenstellen, wie es nach ihrem Gusto sein sollte. Und da muss ich mich nicht selbst drum kümmern. Bei einem Einzelwert mache ich mir viel mehr Gedanken und leide viel mehr mit der Situation, was mir in einem Investmentfonds nicht so geht, weil man da einfach besser ausgleichen kann, was der ein oder andere Wert so macht. Insofern empfehle ich ein breites Anlagespektrum, aber wichtig ist, dass man sich engagiert, weil das Geld liegen zu lassen und man hat ja in den letzten Jahren auch viele Bedenken gehabt und viele Risikofaktoren und trotzdem sind die Märkte sehr gut gelaufen. Also man hätte hier einiges verpasst und einiges liegen lassen, wenn man nicht investiert gewesen wäre.
Was Sie auch angesprochen haben, man soll sich jetzt nicht zu sehr auf einzelne Länder fokussieren oder sich zu sehr spezialisieren. Was ich in meiner Recherche eben auch bemerkt habe, ist, dass Indien sehr viel auch im Fokus steht und teilweise auch also höher bewertet wird als zum Beispiel China und Taiwan. Welche Möglichkeiten gibt es denn in Indien im Gegensatz zu China oder was ist der große Unterschied, den wir jetzt sehen?
Der große Unterschied ist zum einen, dass Indien so ein bisschen als Ersatzinvestment gedient hat für das, was viele Anlegerinnen und Anleger in China gesehen haben. China hat von den großen Wachstumszahlen abgelassen, jetzt eben durch diese Probleme im Immobiliensektor. Und man pendelt sich jetzt gerade bei Wachstumszahlen zwischen 4% und 5% ein. Da ist Indien noch deutlich höher. Also wir haben im Moment 6, 7, 8% teilweise Wachstum in Indien. Also zum einen ist Indien in der Entwicklung, ich würde mal grob sagen, 10 Jahre hinter China. Also wenn man das Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sieht, ist man auf einem Niveau, wo China vor 10, 12 Jahren ungefähr war. Das heißt, man investiert etwas früher in der Wertschöpfungskette. Und zum Zweiten ist wahrscheinlich auch für viele Anlegerinnen und Anleger das politische System etwas, was sozusagen nachvollziehbarer ist. In Indien ist eine Demokratie, in China ist das nicht der Fall. Und das Vertrauen von Anlegerinnen und Anlegern in dieses indische politische System ist dann größer, weil es mehr dem westlichen Standard entspricht, als das in China der Fall ist, wo ja viele Regulierungsmaßnahmen gekommen sind, wo das politische System sich verändert hat und man sich als Anlegerin und Anleger vielleicht nicht so wohlgefühlt hat. Also das sind die Gründe, warum in den letzten Jahren, 2-3 Jahren kann man sagen, in Indien sehr viel mehr Investment stattgefunden haben und die Bewertungen inzwischen auf Niveaus angekommen sind, wo wir bei den USA sind. Also es hat tatsächlich schon zu einer sehr starken Bewertungsauswahl in Indien geführt. Und mittel- bis längerfristig, trotz dieser höheren Bewertung, ist Indien natürlich ein wahnsinnig interessantes Land, weil es in ganz vielen verschiedenen Sektoren Wachstumsmöglichkeiten bietet und eben immer noch in einem früheren Entwicklungsstadium ist, als das China heute ist.
Vielleicht noch zu einzelnen Branchen. Welche Rolle spielt zum Beispiel die Tech-Branche? Oder was ich auch interessant gefunden habe, ist, dass Sie vorhin angesprochen haben, der Automobilsektor ist jetzt ein bisschen turbulent. Also wie sieht es denn mit den einzelnen Branchen genau aus?
Also gerade der Automobilsektor ist wahrscheinlich deshalb turbulent, weil jetzt gerade ein ganz, ganz großer neue, eine ganz große neue Macht auf den Markt kommt, nämlich China, was Elektroautos betrifft. China ist der uneingeschränkte Weltmarktführer bei Elektroautos. Alle anderen haben den Anschluss verpasst, sag ich mal, bis auf Tesla, die jetzt vielleicht in der Beziehung auch ein großer Vorreiter waren. Aber die europäischen Automobilhersteller tun sich unheimlich schwer, gegen diese neue Konkurrenz aus China anzukommen. Und China baut das Auto der Zukunft, wenn man so will. Europäische Autohersteller sind dabei, ihre bisherige Strategie anzupassen auf die neuen technologischen Innovationen und ähnliche Dinge. Aber der Standard, wie man ein Auto baut, hat sich nicht wesentlich verändert. In China zum Beispiel hat man sich ganz andere Gedanken gemacht und sich gefragt, wie sieht das Auto der Zukunft aus, wenn mal kein Fahrer mehr dabei ist? Wie müssen dann die Sitze ausgeprägt sein? Kann man sich dann vielleicht mal irgendwie hinlegen oder eher so ein bisschen eine Arbeitsatmosphäre im Auto schaffen, weil man sich nicht mehr aufs Fahren konzentrieren muss? Und solche Dinge haben dazu geführt, dass man einen völlig anderen Blick zum Beispiel auf die Automobilindustrie geworfen hat. Aber nicht nur die, auch in anderen Bereichen ist China sehr weit vorne. Gerade Technologie ist ein gutes Beispiel. Auch das Thema künstliche Intelligenz ist in China ganz weit vorne. Also da ist ja ein großer Konkurrenzkampf zu den USA ausgebrochen und die Amerikaner versuchen sozusagen zu verhindern, dass China ähnlich gute Fortschritte macht und versucht sogar auch die Chipzufuhr abzuschneiden und künstliche Intelligenz sozusagen ein bisschen für sich zu reklamieren. Also im Tech-Bereich gibt es sehr interessante Unternehmen in China und im Konsumbereich ist auch der Fall. Viele chinesische Konsumunternehmen kaufen sich mittlerweile Teile zu aus Europa und partizipieren damit am Konsummarkt. Also das heißt, man kann keinen Sektor jetzt eigentlich rausgreifen, sondern die Entwicklung in Asien ist eine massive, die nach vorne geht. Und gerade weil auch in China der Konsum so gefördert werden soll, gibt es dort inzwischen sehr, sehr interessante Gesellschaften, die den westlichen Firmen starke Konkurrenz machen.
Wo man aber vielleicht auch darauf achten sollte, wenn man sich einen Fonds anschaut oder eben Aktien, viele Aktien sind vielleicht auch umstritten. Also es gibt ja auch Firmen in China, die in den Uigurengebieten zum Beispiel produzieren. Oder wenn man sich vielleicht nicht ganz sicher ist, könnte man vielleicht eine Firma unterstützen, die vielleicht mit der Armee kooperiert oder so. Das ist ja auch oft umstritten. Wie stellt man denn sicher, dass man sich vielleicht nur nachhaltige Aktien oder Fonds aussucht oder dass man eben vielleicht nicht so in umstrittene Aktien investiert?
Da haben wir als Fidelity einen ganz großen Vorteil, weil wir einen riesig großen Research-Apparat haben, global. Und wir haben seit einigen Jahren spezifizierte ESG-Analysten, die sich alle Unternehmen nach diesen Kriterien anschauen. Ökologisch, sozial und Governance-Kriterien. Und das heißt, alle Unternehmen, die bei Fidelity unter Beobachtung sind, kriegen bestimmte Werte in diesen ESG-Kriterien zugeteilt. Und damit können wir uns ein gutes Bild machen. Wir sind natürlich ein Investor, der versucht, die Unternehmen zu einer nachhaltigeren Unternehmensführung zu bewegen. Und das heißt, wir führen aktive Gespräche. Das übrigens kann auch mal ein Unterschied zu einem ETF sein, wo Investoren einfach investieren, aber nicht unbedingt versuchen, eine Veränderung im Unternehmen herbeizuführen. Aber wir sind ein Investor, der versucht, die Nachhaltigkeitskriterien auch bei Unternehmen einzuführen und zu begleiten. Das heißt, wir investieren und haben damit ein Mitspracherecht. Und das versuchen wir in der bestmöglichen Art und Weise umzusetzen. Und die ESG-Kriterien sind bei Fidelity ein extrem wichtiger Punkt. Und wir gehen natürlich bei den Anlagemöglichkeiten so vor, dass wir die UN Global Compact Regeln einhalten, dass wir natürlich die moralisch wichtigen Dinge berücksichtigen und im Zweifelsfall bei Dingen, die gar nicht möglich sind und nach UN auch ausgeschlossen werden, die werden wir dann gar nicht erst berücksichtigen. Aber insofern geht es eher darum, dass man als Investor versucht, die Nachhaltigkeitssituation in dem Unternehmen zu verbessern. Und deswegen finden Sie auch bei uns teilweise Unternehmen in den Fonds vor, die jetzt vielleicht nicht schon die allerbeste ESG-Scoring oder das beste ESG-Rating haben, sondern bei denen es Potenzial gibt, dass die sich weiter verbessern, weil nur so kann man ja tatsächlich diese Unternehmen dazu auffordern. Und das ist etwas, was wir bei unseren Anlagekriterien sehr wohl berücksichtigen und haben den Vorteil, auf dieses große Netzwerk zurückzugreifen. Als Privatinvestor ist es sehr schwer nachzuvollziehen. Da müsste man schon sich die Unternehmensberichte anschauen, vielleicht bis ins kleinste Detail die Fußnoten analysieren. Das kriegt man wahrscheinlich nicht unbedingt mit, ob tatsächlich in der Wertschöpfungskette irgendwas schiefläuft. Aber wenn man in Fonds investiert und darauf achtet, welche Kriterien man berücksichtigt haben möchte, dann ist das bei uns sehr wohl der Fall.
Und wenn man jetzt nach Asien schaut, wie sieht es denn um Aktienfonds aus, die sich mit Klimaschutz, Nachhaltigkeit beschäftigen? Gibt es da auch interessante Möglichkeiten?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Und gerade die Verbesserungen in den letzten Jahren sind schon interessant. Wir machen jedes Jahr auch eine Umfrage, eine Analystenumfrage, die auch unsere ESG-Analysten beinhaltet. Und da wird immer gefragt, wie sind die Veränderungen im Bereich Nachhaltigkeit zu beurteilen? Und wir haben in den letzten Jahren Jahr für Jahr eine deutliche Verbesserung auch in Asien festgestellt, nachdem vor 4, 5 Jahren dort noch ein deutlicher Rückstand erkennbar war. Da sind wir wahrscheinlich in dem Bereich in Europa ziemlich führend, was Nachhaltigkeit betrifft. Da sind sogar die Amerikaner noch ein Stück weit zurück, muss man klar sagen. Aber gerade in den Bereichen Asien sieht man deutliche Verbesserungen, dass Unternehmen sich besser nach nachhaltigen Kriterien ausrichten. Das gilt vor allen Dingen erstmal auch für Sachen wie Japan und Australien, die jetzt vielleicht eher nach westlichen Standards funktionieren. Aber auch in anderen asiatischen Ländern sieht man hier eine klare Verbesserung. Und als Investor sind wir sehr daran interessiert, dass diese Nachhaltigkeit weiter vorangetrieben wird und dass in den nächsten Jahren hier doch nochmal die Lücke noch mehr geschlossen wird zu Europa.
Und als Fazit vielleicht jetzt zu guter Letzt, welche Tipps haben Sie für Menschen, die sich jetzt vermehrt auch mit Asien-Aktien beschäftigen wollen?
Ich würde empfehlen, dass man einen gewissen Teil seines Portfolios, das man längerfristig ausrichten sollte, in Asien investiert. In einer breiten Art und Weise investiert, ohne jetzt vielleicht zu sehr sich zu spezialisieren, wenn man nicht gleich selbst die Möglichkeit hat, sich täglich zu informieren, sondern einen relativ breit gestreuten Asienfonds zu wählen, und zwar je nach eigenem Risikobild. Dann kann man entweder klassische Aktienfonds wählen oder auch Mischfonds, die vielleicht noch mit Anleihen gemischt sind und damit dem Anleger, der Anlegerin ein bisschen ein etwas gedämpfteres Risikobild vermitteln. Aber es ist wichtig, glaube ich, dass man sich in diese Richtung orientiert und versucht, die Anlagekriterien etwas weiter Richtung Osten auszudehnen, weil in den letzten Jahren die Aktienmärkte klar von USA dominiert waren und dieser Exzeptionalismus, wie man es fast nennen kann, von den USA, den sehe ich nicht auf ewige Zeiten weiter nach vorne gehen, sondern ich vermute, dass wir in Asien einen relativ großen Wachstumsimpuls sehen werden, der sich für Investoren dann langfristig auch auszahlen sollte. Also breite Anlagemöglichkeiten in Asien, auf jeden Fall diesen Teil im Portfolio berücksichtigen und je nach Risikoneigung Aktienfonds oder gemischte Fonds allokieren.
Also wir sehen, es ist eine massive Entwicklung, wie Sie auch angesprochen haben. Und es lohnt sich, sich zu engagieren, zu informieren und die Bewertungen zu beobachten. Und vielleicht nimmt man dann auch viel für sich mit. Vielen Dank, Herr Röhmheld, fürs Vorbeikommen und für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Reidel.
Vielen Dank auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen heute, wie immer hoffentlich. Und wir freuen uns, wie schon erwähnt, wenn ihr uns weiterempfehlt und gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Melanie Reidel. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Leistbar leben, Burgenland eben. Das Burgenland ist ein Land im Aufschwung. Eine der lebendigsten Regionen Europas, in der ein gesundes Leben und gutes Wohnen für die ganze Familie noch bezahlbar sind. Komm und mach dein Glück im Burgenland.
Lässig leben, Burgenland eben.